ARD.
Wollte ich Lach-Yoga machen und ich weiß noch, nein, das kannst du in Hamburg nicht machen. Hier, die lachen hier nicht. Und ich so, was? Wie, die lachen hier nicht? Kann doch nicht sein. Nein, da steht keiner auf und lacht. Mach das mal lieber nicht. Und ich so, doch, wir machen das. Und daran festgehalten. Und tatsächlich, am Ende standen alle und haben super gelacht. Also, ich glaube, man fälschlicherweise sagt man immer gerne mal, das ist so ein bisschen steif oder so ein bisschen kühl hier oben, ne? Ich sag so mal im Taxi, da sagt einer, sie kommen nicht aus Hamburg. Warum? Sie reden mit mir. Ich so, was? Ich komme wirklich nicht aus Hamburg, aber ich wohne hier.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einer Frau, die Pointe kann. Deren Markenzeichen sind Witze. Ja, echt. Sie ist Moderatorin, sie ist Mutter, sie ist Sängerin und professionelle Witzeerzählerin.
Wie nennt man einen wütenden Delfin? Ausflipper! Zwei Freundinnen unterhalten sich. Da fragt die eine die andere, sag mal, schreit dein Mann auch immer so, wenn er kommt? Da antwortet sie, nee, der hat eigentlich einen Haustürschlüssel.
Einen schwedischen Türsteher nennt man?
Ich habe keine Ahnung.
Ganz einfach! Lasse Reinström!
Lasse Reinström, moin, Serafina Kalzer, hallo!
Moin!
600.000 Follower bei Social Media und das letzte, das war live sozusagen in der U-Bahn mit mürrischen Pendlern.
Ja, doch, wir haben uns gedacht, komm, wir versprühen ein wenig gute Laune. Und dann habe ich mir so einen transportablen, kleinen Verstärker, normalerweise für die Gitarre, umgehangen. Der sah aus, wie, ist wirklich nur so groß wie eine Handtasche. Und dann sind wir einfach mal so Harakiri wirklich durch die S-Bahn und durch die U-Bahn gelaufen und haben da Witze erzählt. Das war sehr lustig, weil fast keiner gelacht hat.
Also für euch war es lustig, genau.
Für uns war es sehr witzig, ja.
Aber sonst, das boomt ja. Deine Witze boomen. Wir sind gerade, als wir ins Studio gegangen sind, haben wir die Radiopastorin Susanne Richter getroffen. Mhm. Die ist an uns vorbeigegangen, dreht sich um. Ich kenne dich. Ich höre immer deine Witze. Passiert dir das öfter?
Ja, das war süß. Ja, doch. Jetzt tatsächlich passiert es oft, ja. Und es ist auch ganz, also ich bin ja auch manchmal hin und wieder ein bisschen verwirrt. Und dann kommen Leute und sagen, Serafina! Und dann versuche ich zuerst immer die Schuld bei mir, warum ich den oder diejenige nicht erkenne. Und dann sehen die meine Verwirrung und sagen, nee, du kennst mich nicht, ich kenne dich. Und dann löst sich's meistens auf. Aber das passiert jetzt doch recht oft, ja. Aber es ist immer nett. Mhm. Bisher hat noch nie einer scheiß Witze.
Also Witze funktioniert, die Leute, die wollen lachen, die brauchen das auch, ne?
Ich glaube schon. Also die Mehrzahl meiner Follower sind da wirklich emsig auch dabei zu kommentieren und sagen mir auch, wie sehr sie das am Tag brauchen, gute Laune, wie sehr sie auch unterstützt. Ich habe anfangs immer morgens meinen Witz gepostet. Es hat ihnen immer sehr gefallen, in den Tag zu kommen, so, ne? Morgens gleich ein Witz und das war irgendwie alles gut. Und sehr oft kommt tatsächlich, wie gut es eben gerade tut oder sie kommen mit persönlichen Beispielen, warum es denen gerade gut tut zu lachen. Ja, das hat ja irgendwie eigentlich easy angefangen. Ich wusste nicht, dass das so, dass es so knallen wird. Aber dann dachte ich mir, hey, wenn das so viele so erfreut, warum dann nicht einfach weitermachen? Man bricht sich da ja nicht einen Ast ab, irgendwie jeden Tag einen Witz zu erzählen.
Und ich dachte mal, eine Hauptregel ist, man darf nicht über die eigenen Witze lachen, vor allen Dingen nicht währenddessen. Aber bei dir ist das wirklich so witzig. Ich habe mich oft ertappt, dass ich einfach mitgelacht habe, schon bei der Entstehung.
Wer hat denn diese Regel eigentlich erfunden?
Ich verstehe es nicht.
Also auch damit werde ich natürlich konfrontiert. Witze erzählt man nicht so. Beim Witze erzählen lacht man nicht. Man lacht nicht über seinen eigenen Witz. Ich denke mir so, Alter, wer ist denn eigentlich dieser Mann? Wer hat denn das erfunden? Ist doch scheißegal. Also ich lache doch, egal über welchen Witz, wann und wie ich will. Und wer das auch möchte, der ist herzlich eingeladen. Und wer das nicht möchte, ist auch herzlich eingeladen, weil mir ist es eigentlich völlig schnuppe, ob jetzt jemand lacht, weil der Witz toll ist oder lacht, weil ich Spaß dran habe. Hauptsache, man nimmt ein gutes Gefühl mit. Und ich habe ja nie gesagt, dass ich das gut kann, denn die Geschichte war ja wirklich, dass mein damaliges Management zu mir meinte, hey, wir müssen mehr bei Social Media machen und so, du musst täglich posten, der Algorithmus dreht durch, wenn das funktioniert. Ich so, ich habe gar keine Ahnung, was soll ich denn da posten? Also mein Essen oder was?
Wie alle anderen auch.
Ja, und das war, ist jetzt natürlich nicht so spannend und dann habe ich aus Spaß gesagt, soll ich jetzt jeden Tag einen Witz erzählen oder was? Ich weiß ja, dass ich das nicht sonderlich gut kann, ich kann es immerhin besser als zum Beispiel mein bester Freund, der kriegt den Witz gar nicht raus, ist auch sehr witzig. Der erzählt immer den gleichen, wir kennen ihn mittlerweile und amüsieren uns daran, dass die Pointe einfach nicht kommt.
Ah.
So. Aber dann habe ich eben einen wirklich sehr dummen Witz erzählt, das war der Witz, wollen sich zwei treffen, der eine kommt nicht. Kannst du auch variieren, wollen sich zwei treffen, kommt nur die Hälfte. Solche Sachen, okay. Wollen sich drei treffen, kommt nur die Hälfte. Ja, und es hat wohl sehr amüsiert, weniger die Pointe, mehr so, wie ich es erzählt habe.
Genau.
Und dachte, okay, dann mache ich das jetzt mal eine Woche. Wenn ich dann 500 Follower mehr habe, dann mache ich das weiter. Und da hatte ich natürlich erst so ein bisschen Schiss, ne? Wegen so Witz, total bescheuert eigentlich, dachte ich. Und dann habe ich erstmal aufgenommen. Und das Ding ist ja, dass immer jemand, den ich kenne, eigentlich die Kamera hält. Das habe ich natürlich bewusst gemacht, jemanden mit reinzuziehen in meine Affäre, ne?
Ja,
genau. Damit ich nicht alleine vor der Kamera stehe. Ich meine, wie blöd wäre das denn noch, wenn ich mir alleine Witz erzähle?
Du kommst ja gebürtig aus Halle.
Ja, Halle, also an der Saale.
Halle an der Saale. Und bist jetzt schon 8 Jahre in Hamburg. Lachen die Leute hier anders und über andere Sachen?
Also in der U-Bahn und in der S-Bahn hat das ja nicht so funktioniert. Aber das wusste ich natürlich vorher, weil wer sitzt denn schon da und lacht? Also wartet freiwillig auch so. Genau. Das hätte auch nicht in Berlin anders funktioniert. Das hätte auch nicht in Halle an der Saale anders funktioniert. Weil du tauchst ja ein in eine alltägliche Situation, wo Menschen mit ganz anderen Gedanken beschäftigt sind. Im Internet kannst du ja aussuchen, wann du mir begegnen möchtest und wann nicht. Obwohl ich auch gehört habe, manche werden richtig von mir zugebombt, schon zigmal irgendwie blockiert und trotzdem lande ich da noch. Tut mir leid. Aber ich würde sagen, die Hamburger, also mein Mann ist ja Hamburger, der lacht sich einen Ast.
Ah.
Der hält ja auch auf die Kamera.
Der
lacht wirklich viel. Und Mike, mein Nachbar und auch Freund, der lacht auch ziemlich oft und ziemlich viel.
Also
vorzugsweise
Hamburger,
wirklich über die sehr platten Witze eigentlich. Ah,
interessant. Ja? Also Hamburger Schenkelklopfer-Alarm sozusagen. 8 Jahre Hamburg, da ist schon einige Hamburg-Kompetenz mutmaßlich da. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Serafina, entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe.
Warum?
Weil die Elbe fließt am Ende ins Meer. Und das finde ich super. Es hat so was Weltoffenes. Man sagt ja immer, Hamburg ist das Tor zur Welt. So bin ich zumindest aufgewachsen in meinem Halle an der Saale. Mein Vater ist schon immer Hamburg-Fan gewesen. Und wir haben sehr viel Freddie Quinn gehört.
Wirklich?
Da wird ja auch besungen, natürlich. Was meinst du, was bei meiner Hochzeit los war?
Wie?
Ab 7:30
Freddie Quinn?
Ey, das glaubst du nicht, ne? Ab 7:30 ging das voll ab. Da haben alle Freddie Quinn gesungen. Und du ahnst ja gar nicht. Siehst du, das ist euer Dialekt. Mal direkt, ahnst nicht. Du ahnst ja nicht, wie viele Leute mitgesungen haben und die Texte können.
Achso, und der war ja noch nicht mal Hamburger, der war ja Österreicher. Wilde
Was?
Story. Ja, ja.
Gut.
Enthüllung jetzt hier bei Viel Hamburg. Freddie Quinn auf deiner Hochzeit.
Klar, aber wir haben das gesungen, ne? Unplugged. Ja. Weil ich damit groß geworden bin. Mein Vater hörte viel Freddie Quinn.
Und welches, so La Paloma, oder?
Ja, Junge, komm bald wieder. La Paloma, oh hey. Dann hier dieses Blom und Voss, dieses Lied da und so. Ja?
Hammer.
Also, wie entrüstet.
Überrascht und freudig überrascht. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Ja.
Obwohl ich Franzbrötchen wirklich sehr mag. Ich bin nicht so der Süßzahn, deswegen Fischbrötchen.
Mhm.
Wenn ich Appetit auf ein Fischbrötchen habe, dann muss ich es wirklich sofort essen. Also das kommt in meinen Kopf und ich brauche es und fahre zum Hafen.
Sofort, genau. Am Hafen, da sind auch einige ganz gute. Genau. Ja.
Genau. Und wenn ich ein Franzbrötchen, ich habe nie die Lust, ein Franzbrötchen zu essen. Ich sehe das und denke mir, ich könnte mal wieder eins essen, aber das funktioniert nur so rum. Beim Fischbrötchen ist es, oh, jetzt ein Fischbrötchen.
Das Idee zuerst. Aha. Heinz Erhardt oder Fips Asmussen?
Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil ich werde sehr oft damit konfrontiert, dass ich Fips Asmussen also quasi nutze. Weil die Witze, viele sind wohl von ihm, was ich erst im Nachhinein rausgefunden habe. Ich habe aber mit der Enkelin von Heinz Erhardt auch schon zusammengearbeitet.
Aha, Nicola Tiskiewicz, genau.
Genau. Und beides hat ziemlich großen Spaß gemacht, deswegen kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Aber ich würde mich für Heinz Erhardt entscheiden.
Heinz Erhardt. Hamburger Dom oder Hamburger Michel? Loopingbahn, Geisterbahn oder Sehenswürdigkeit, Wahrzeichen?
Ich das schon sagst, ne? Ja, Dom.
Dom, ja. Warst du schon auf dem Dom jetzt?
Freilich. Nee, jetzt noch nicht.
Ah, okay.
Ich hatte eine Einladung zu diesem Gedingel, zu diesem neuen.
Ah, dieses Evolution oder so.
Ja, konnte leider nicht.
Bist du so kopfüber?
Nein.
Also gar nicht. Sondern was machst du auf dem Dom dann am liebsten?
Ich gucke zu, wie andere fahren. Mir wird da mittlerweile schlecht. Wirklich, ich konnte bis 14,5 Karussell fahren. Seitdem kann ich es nicht mehr.
Ah. Ich bin ja Fan, das ist auch preis-leistungsmäßig völlig super, Pferderennen. Kennst du das? Da musst du sitzen neben anderen Leuten und spielst gegen die mit so und musst gegen so Löcher, in so Löcher Bälle reinwerfen.
Gibt's auch mit Kamelen, ne?
Ja, mit Kamelen gibt's das auch. Kamele fand ich jetzt immer nicht so cool. Bei den Pferden sind auch die Preise sind auch, da gibt's nicht nur so Plastikschrott, ja, sondern ich hab da mal eine Stoffavocado mit Gesicht gewonnen. Das war total, und dann bin ich über den Dom gegangen und dann rief mir eine Frau hinterher, gib mir diese Avocado! Und das war total eklarhaft. Ich habe gesagt, nein, die bleibt bei mir und so, spielt auch selber. Beim Pferderennen, da erlebt man was.
Ich mache immer gerne das mit diesem Hammer auf die Dinger, die so rauskommen.
Europapassage oder Isemarkt?
Isemarkt.
Ja.
Mein Mann hat da früher mal gewohnt und ich fand immer, wenn ich da langgelaufen bin, das war wie im Urlaub. Das ist ja unter dieser U-Bahn. Das finde ich sehr, sehr schön da. Es ist, glaube ich, auch sehr voll. Ich war lange nicht mehr da. Mhm. Aber ich mag das da sehr gerne.
Mhm. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Mhm.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil es hier alles gibt. Du hast hier wunderschönen Zugang zum Wasser. Du hast super schnell Zugang zur Heide. Du hast wunderbar Parks. Also ich finde, klar, in meinem Herz schlägt natürlich Halle an der Saale. Aber Halle an der Saale ist bestimmt nicht die schönste Stadt der Welt. Letztens bin ich damit konfrontiert gewesen, mich zu entscheiden, ob vielleicht Amsterdam die schönere Stadt ist. Aber da lebe ich ja nun mal nicht. Warum soll ich dann was anderes schön finden? Also ich finde Hamburg schön.
Das ist aber ein bisschen masochistisch. Also ich lebe in Hamburg, aber Amsterdam ist viel schöner, genau. Ja. Wie lebst du denn hier in Hamburg? Wo wohnst du denn?
Ich wohne in Ottensen. Mhm. Das ist Ottensen, nicht Altona. Mhm. Denn ich meine immer Altona und dann sagt man, nee, du wohnst in Ottensen. Mhm.
Ja, gibt's da eigene, was ist denn, wie sieht denn deine Hut da aus? Wie riecht es da? Wie schmeckt es da? Wie sind die Leute da?
Also ich finde es ein bisschen schade, dass die direkte Hut, in der ich wohne, wenig Altbau hat. Das finde ich ein bisschen schade. Und es riecht aber auch, das finde ich, ach, das kann ich nicht, da weiß ja jeder, wo ich wohne. Aber da muss ich überlegen, was ich sage. Es riecht.
Ist das eine Bäckerei oder wie?
Naja, es riecht halt sensationell nach Indisch, nach indischem okay. Essen und super toll nach Kaffee. Hm, wohnst du neben dem Toro Factum?
Ach so, okay.
Nein. Ich mag in Ottensen sehr, dass wir da schon etwas versteckt wohnen, aber in zwei, drei, sag ich mal, Katzensprüngen sind wir da mitten im Gedingel. Mhm. Finde ich gut.
Und das Gedingel, was sind denn das für Leute? Was ist das für eine Hut? Wie kaufst du da ein? Wo trifft man dich?
Das ist eine gute Frage. Also ich krauche sehr gerne in der dunklen Freizeit, wenn es ein bisschen dunkler wird, bin ich sehr gerne in der Barbecue-Bar anzutreffen. Mhm. Die hat auch schöne, leckere Rippchen und so, aber leider macht die jetzt zu. Mhm. Schade. Dann bin ich sehr gerne im Aurel. Da ich selber nicht rauche, bin ich selten da. Aber wenn ich dort bin, dann lasse ich es auch ordentlich krachen. ich mag sehr gerne die Gasolinerbar.
Die ist also auch schon so Nachtleben so ein bisschen?
Ja, wenn es geht, dann schon.
Ah,
ja.
Interessant.
Am Tage bin ich ja doch sehr oft mit anderen Dingen beschäftigt. Ne? Also ich habe zwei Kinder. Mhm. Dann bin ich, wenn ich nicht im Sender in München arbeite, das sind ja nur zwei Tage der Woche, dann drehe ich entweder auswärts in anderen Städten oder auch in Hamburg. Bei mir zu Hause ist, kommt gut Licht in die Bude, da kann man auch gut drehen. Oder ich bin im Musikstudio bei Rick, der wohnt Horner Kreisel. Da so weg.
Okay. Sag mal, du hast ja schon was geschafft, was die meisten Hamburgerinnen und Hamburger nie schaffen werden. Du hast schon auf der Bühne der Elbphilharmonie gestanden und hast live performt. Wie war das denn wohl?
Das war sehr schön. Das war zusammen mit Konstantin Schreiber.
Von der Tagesschau.
Von der Tagesschau, genau. Der schrieb mir aufgrund dieser Witze.
Der war Follower, ja?
Ja, genau. Der hat irgendwie, der schrieb ein Buch, und zwar zum Thema Glück. Mhm. Und Judith Rakers, bin darauf ein bisschen stolz, ist wohl Follower gewesen. Das habe ich dann nicht mehr gecheckt, weil bei so vielen Leuten checkst du irgendwann nicht mehr, wer dir folgt. Mhm. Und die sagte zu ihm, zum Thema Humor, denn durch Humor können wir glücklich sein, frag doch mal die, was die dazu sagt. Er suchte Menschen, mit denen er über sein Buch reden kann. Und schrieb mir. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns sofort gut verstanden. Und dann kam er auf die Idee, so eine Show zu machen mit der Nicola zusammen, die wir vorhin schon erwähnt haben, die Enkelin von Heinz Erhardt. Und fragte, ob ich da mitmachen möchte. Und da war ich natürlich sofort dabei. Und dann haben wir das zusammen moderiert. Und er spielt ja wunderbar Klavier. Ich weiß ja gar nicht, ob das alle wissen, aber das ist ein großartiger Musiker. Und und dann haben wir da zusammen performt und das war toll und da waren, das war ausverkauft und da ging es zum Beispiel auch zum Thema, ums Thema Lachen und dann wollte ich Lach-Yoga machen und ich weiß noch, dass man da, weil du mich ja fragtest, ob der Hamburger das ab kann, nein, das kannst du in Hamburg nicht machen, hier, die lachen hier nicht. Und ich so, was? Wie, die lachen hier nicht, kann doch nicht sein. Nein, da steht keiner auf und lacht, mach das mal lieber nicht. Und ich so, doch, wir machen das, daran festgehalten und tatsächlich am Ende standen alle und haben super gelacht. Also ich glaube, man fälschlicherweise sagt man immer gerne mal, das ist so ein bisschen steif oder so ein bisschen kühl hier oben, ne? Ich sag so mal im Taxi, da sagt einer, sie kommen nicht aus Hamburg. Warum? Sie reden mit mir. Ich so, was? Ich komme wirklich nicht aus Hamburg, aber ich wohne hier. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Aber es ist wahrscheinlich.
Stadt.
Ich glaube, es ist wie überall auf der Welt. Es kommt immer darauf an, wie begegnest du den Menschen und also wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch raus.
Mhm. So. Jetzt kommst du mit eigenem Bühnenprogramm aus dem Wald raus. Jetzt Fetz live. Was wird denn da passieren? 21. April in der Markthalle. Was passiert da?
Genau, am 21.04. in der Markthalle findet mein Programm Jetzt Fetz statt. Und da fragt man sich ja vielleicht, was machen die da 90 Minuten lang Witze erzählen? Nein. Macht sie nicht. Aber es ist tatsächlich, sind sehr viele Witze vorhanden. Es wird ein rundes Entertainment-Programm, in dem ich mal zeigen darf, was ich so in Gänze mag, was ich so in Gänze auch kann. Nämlich Leute unterhalten auf vielfältige Art und Weise. Und das ist zum einen über Humor, zum anderen aber auch über Musik. Und beides haben wir zusammengepackt. Jetzt geht's los, ja. Jetzt fetzt. Und jetzt fetzt heißt es auch deswegen, weil
ich generell ein Mensch bin, der wenig über die Zukunft nachdenkt, sondern mehr im Hier und Jetzt ist.
Jetzt fest. Jetzt fest. Das mit der Rampensau, war das immer schon so?
Ja. Also ich bin nicht aus meiner Mutter rausgekrochen und habe sofort einen Witz erzählt. Das kam ja wirklich. Aber man hat schon über mich gelacht, als ich rauskam, glaube ich. Ja. Ah, schön ist er endlich da. Obwohl, ich kam zu früh. Es war gar nicht so witzig. Meine Mutter ist die Kellertreppe gestürzt, dann war ich Frühchen. Das ist eigentlich nicht so lustig, ne?
Nee, eigentlich nicht so lustig, aber dann
siehst du ja
gerade, siehst du ja, na.
Jetzt könnte man, ist hier auf den Kopf gefallen.
Und dieses Reden und das Performen und die Pointe und das Witzen und das Lachen, liegt das in der Familie? Oder bist du da aus der Art?
Ich finde ja eigentlich, meine Familie war jetzt nicht übermäßig witzig, aber die waren im Karnevalsverein, also irgendwie ja schon. Mein Vater war, der war, glaube ich, nie im Männerballett, aber der war Moderator beim Karnevalsverein Rot-Weiß-Halle. An dieser Stelle herzlich gegrüßt, Springer Ahoi.
Aha, okay. Das und ist so wie Kölle Alarv, Springer.
Genau.
So,
Springer, okay. Ahoi. Macht man dreimal. Also ich sage Springer, du Ahoi. Springer,
Ahoi.
Springer,
Ahoi.
Springer,
Ahoi.
Siehst du?
Siehst du, wir sind voll. Also kriegen wir schon Ehrenorden, Karnevalsorden wahrscheinlich. Genau.
Ja. Super. Und der hat ja moderiert, der war dann Elberrat. Ich kannte das natürlich dadurch, dass wir waren sehr oft mit. Meine Eltern waren auch Prinzenpaar und Prinzenpaar der Stadt. Ja, der Stadthalle Saale, waren sehr viel unterwegs, was ich natürlich gnadenlos ausgenutzt habe und sehr lange wach war und bis in die Puppen Fernsehen geguckt oder am Wochenende mit Freunden weg und so. Und naja, also wir waren jetzt keine Witzeerzählerfamilie, ne? Aber dieses Unterhaltungsgehen steckt, glaube ich, in meinem Vater und mir so drin. Mhm. Der durfte es leider nicht so ausleben. Zu DDR-Zeiten war ganz klar in unserer Familie, dass mein Vater in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte. Das heißt, trotz dass der Gitarre gespielt hat wie Jimi Hendrix, war es ihm nicht vergönnt, nun Musik zu machen auf professionelle Art und Weise. Damals im Osten wurdest du eingestuft. Darfst du professionell Musik machen oder darfst du es nur so aus Spaß in irgendwelchen Clubhäusern? Mhm. Und der hat das sehr unterstützt, dass ich so meinen Weg gehe, weil bei mir war es ja dann nach der Wende alles möglich. Und ich glaube, er hat so ein bisschen seinen Traum mit mir auch mitgelebt und deswegen sehr unterstützt. Und ja, und dann gab es für mich eigentlich in dieser Beziehung zu meinen Eltern nie Grenzen. Ich glaube, die haben mich immer recht machen lassen. Und da ich ja beim Schlager angefangen habe zu singen, also mit 15 bin ich in so eine Schlagerband eingetreten, und da war immer schon mit Moderieren auf der Bühne und Leute unterhalten, das lag mir einfach irgendwie.
Mit 15 in eine Schlagerband, die Himmelsstürmer.
Ja.
Und das ist ja auch, da habe ich gehört, du hast da irgendwie so eine Partybühne einfach gestürmt, hat gesagt, hoppla, hier bin ich, jetzt komme ich, oder wie
war das? Ja, genau. Also das war, zu den Himmelsstürmern kam es so, ich wurde 15, ja. Ich wurde geweckt vom Radio, meine Freunde hatten da so eine Überraschung geplant. Und da fragte mich der Moderator, was denn so dein Wunsch? Und ich sagte, ich würde gerne mal auf der Peißensbühne in Halle singen. So, ich hatte vorher mal so mit meinem Freund, damals mit Gitarre irgendwie so, mit Freunden. Und am Abend war da tatsächlich eine Veranstaltung und dann dachte ich mir, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann, die Band hatte gerade Pause, dann sind wir hinten über die Absperrung geklettert, sind da rein zur Band und haben gefragt, ob wir mal spielen dürfen. Und denen kam das irgendwie recht, die hatten nicht so richtig Bock. Ich glaube, das Publikum ging nicht so mit, so. Mhm. Ja, ja, macht mal. Und dann war alles angeschlossen. Mein Freund schnappte sich die Gitarre, ich das Mikro. Und dann haben wir halt diese Lagerfeuer-Dinger, ne? WhatsApp von Four Non Blondes, Knockin' on Heaven's Door. Lauter so Zeug. Und die Leute konnten aber mitsingen. Ne? Und sofort war da Bambule. Und die Leute standen plötzlich auf und hatten Bock. Und die Band sagte, nee, macht mal weiter, weil die waren eigentlich dran. Oh, dann machen wir rein. Und bei Four Non Blondes dann, wo alle so WhatsApp mitgesungen haben, da wusste ich, oha, das will ich gerne machen, also als diese Reaktion vom Publikum kam. Und da im Publikum war jemand, der nahm mit den damaligen Himmelsstürmern gerade eine Platte auf. Die waren bei BMG damals gesigned, also auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Und suchten jemanden für einen Background. Und die kamen dann danach sofort zu mir und fragten mich. Ich so, oh, eine Schlager ist eigentlich nicht das, was ich will. Das war noch was anderes. Wir reden nicht von einem Schlager wie heute, wo Helene Fischer ja eigentlich, sag ich mal, die komplette Schlagerwelt eigentlich gedreht hat und zu dem gemacht hat, in meiner Welt, was sie heute tatsächlich ist, nämlich Popmusik mit deutschsprachigem Text. Damals war Schlager schon noch sehr auch belächelt, ne? Und wenn du als junges Mädchen Schlager gemacht hast, hat das erstmal keiner so richtig verstanden. So, und aber da wir da sofort auf großen Bühnen gespielt haben, weil die waren schon bekannt und vom MDR sehr getragen wurden, war ich dann natürlich auch sofort in Action. Große Bühnen, TV-Auftritte und ich dachte, ja, das kann ich, das mache ich.
Ja, und das machst du ja bis heute. Und wenn, wie es klingt, wenn du heute singst, das hören wir uns mal so an.
Mund auf und lass die Katze aus dem Sack. Geschmack. Oh, dann küsse ich dich mit Geschmack.
Dann küsse ich dich mit Geschmack. Was für ein Text, Hammer. Das war so eine Unplugged-Version, auch in einem Podcast-Studio beim MDR.
Genau.
Also Musik, das macht dir Spaß.
Absolut,
war,
ja.
Diese Schlager-Sache, also deutscher Pop, das ist auch etwas, was du selbst auch konsumierst und hörst?
Naja, also ich bin da sehr breit aufgestellt. Was sich durchzieht durch mein gesamtes Leben schon ist, sag ich mal, der Hang zu den Rolling Stones. Also ich bin schon ein großer Rolling Stones-Fan. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen durch meinen Papa gekommen. Der stellte mich damals vor die Wahl, Beatles oder Rolling Stones. Mit 12.
Mit 12.
Man muss sich auch mal entscheiden im Leben.
Ja.
Und dann habe ich mich für die, ich wollte eigentlich das Beatles-Buch wählen. Im Osten gab es 2 Bücher. Eins von den Beatles, eins von den Stones. Er hatte diese beiden.
Wie die rote und die blaue Pille bei, bei Matrix. Ne?
Genau. Wirklich so. Und das Beatles-Buch war schön, schön bunt. Mhm. Und das Stones-Buch hatte die Zunge vorne drauf. Und ich griff so zu den Beatles und er zuckte das Buch so ein bisschen zurück. So. Und dachte ich, okay, Alter, der will, dass ich die Stones nehme. Und dann habe ich das gemacht. Und ich bin wirklich, ich freue mich sehr, dass ich mich damals für die Stones entschieden habe. Weil die Tochter von Charlie Watts heißt Serafina. Nur mal so am Rande.
Und das war der Grund, weshalb du auch diesen Namen bekommen hast?
Ich glaube, es ist einer der Gründe.
Mhm. Serafine, das ist ja ein Engelsname. Seraphim und Cherubim sind ja die Engel im Alten Testament.
Ja, hebräisch. Serafine hat 6 Flügel und 7 Köpfe und ist Träger, ich sage jetzt bewusst Trägerin, der höchsten Liebesglut.
Ah, mehr geht doch gar nicht. Ja. Also
ich glaube, Serafina wurde, der Engel Serafina wurde sicher keine 40 Jahre alt.
Also ich. Mit der Liebesglut.
Ja.
Jetzt hast du viele Follower, hunderttausende Follower. Du bist Influencerin, kann man ja neumodisch sagen. Mhm. Das weckt doch auch Begehrlichkeiten der Industrie. Die wollen dich doch haben, oder?
Auf jeden Fall. Ich weiß, dass sehr viele Leute mich konfrontieren mit, Mann, du musst doch jetzt eine riesen Asche machen. Da kommen doch Werbepartner, Menschenskinder. Du wärst doch blöd, wenn du die Kohle links liegen lässt. Und dann tatsächlich kam ein Angebot von so einer Saftkur.
Mhm.
Und dachte ich so, hey, wenn ich kann, dann habe ich 11.30 Uhr mein erstes Glas Weißwein in der Hand. Wer nimmt mir ab?
11.30 Uhr vormittags?
Ja. Okay. Wer nimmt mir ab, dass ich hier eine Saftkur mache? Das glaubt mir doch keiner. Und wenn ich nun schon mal davon lebe, dass ich es tatsächlich schaffe, diese authentische Art auch im Netz zu zeigen, dann fange ich jetzt nicht mit einer Saftkur an. Denn jeder, der mich kennt, weiß das.
Das so, aber kannst du mal bei Winzern anfragen vielleicht in
das wäre gut. Es gibt tatsächlich auch...
Bei deinen Witzen. Also wenn ich Witze erzählen soll, ich mag das nicht so gern, weil ich bin immer ganz angestrengt, weil ich bin nicht gut im Pointe, weil ich erzähle immer das in der falschen Reihenfolge, muss ich nochmal anfangen.
Witzig eigentlich. Ich finde sowas witzig, weil mir das scheißegal ist, wann du lachst.
Ja,
wenn
stimmt.
du Spaß hast, das ist mir das völlig Wurst. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, wenn Menschen sagen, ich kann keine Witze erzählen, ich glaube, das ist falsch. Weil sobald du versuchst, einen Witz zu erzählen und man lacht darüber, selbst weil du es nicht kannst, dann kannst du es ja Leute zum Lachen bringen. Und dafür sind ja Witze da.
Ja, stimmt, ja. Gibt es Tabus bei Witzen?
Ja, das muss ich mit Bedacht sagen. Ich würde keine Witze über Religion machen. Ich habe aber schon sehr witzige Witze über Jesus gemacht.
Ja.
Die fand ich echt witzig. Mhm. Soll ich mal einen erzählen?
Gern.
Gern.
Ja, doch.
Ich mochte sehr den Witz. Sag mal, also zwei Leute unterhalten sich, da sagt der eine zum anderen, sag mal, hatte Jesus eigentlich eine Freundin? Naja, klar. In der Bibel steht doch geschrieben, es folgte ihm so eine lange Dürre.
Es folgt dir meine Länge.
Ja, ist lustig. Oder genau. Wie aus welchem Baustoff war Jesus erstes Haus gebaut?
Na.
Aus Jerusalem.
Ah. Ja.
Genau, aber das ist, das ist hart an der Grenze. Aber ich würde keine rassistischen Witze erzählen. Ich bin auch nicht so richtig in der Show. Beleuchten wir zwar Flüsterwitze, das sind die Witze im Dritten Reich oder auch Flüsterwitze damals im Osten. Weil wir aber eine Art Witzestrahl machen. Das heißt, man hört ja sehr gerne oder man liest auch mal öfters bei mir in den Kommentaren, da hat mein Opa schon drüber gelacht oder da haben wir auf dem Schulhof schon drüber gelacht. Und dann sehe ich, dass die Leute meist älter sind und dann denke ich mir so, ja, ist ja auch alles gut, aber ich kannte die nicht. Sorry, ich bin halt noch keine 60 und lache trotzdem drüber, weil ich diesen Witz jetzt zum ersten Mal höre. Und es gibt so ein paar Ossi-Witze, die stimmen auch, finde ich. Also wir haben auch im Programm den einen Witz, warum wurde im Osten nie eine Bank überfallen? Weil man auf den Fluchtwagen 12 Jahre warten musste. Das ist ja auch
lustig.
Ist lustig, weil es stimmt ja auch. Ne?
Ja.
Aber Witze, zu denen ich natürlich nicht so Bezug habe, die erzähle ich nicht so, die erzähle ich halt auch nicht selber.
Mhm.
Krankheitenwitze kommen immer drauf an. Aber zum Beispiel habe ich einen Witz gebracht, da habe ich selber kurz überlegt, kann ich das machen, Herr Doktor, ich habe ein Riesenproblem. Was haben Sie denn für ein Problem? Ich habe jeden Morgen 6.30 Uhr Stuhlgang. Und dann sagt der Arzt, ja, ist doch super. Ja, ja, aber ich mache erst 7 Uhr auf.
Ah!
So.
Und, aber, ja, das ist doch aber okay. Da ja, muss man, glaube ich. Aber du, genau, du, hast also, schon so, du hast schon Sensorium und absolut, überlegst schon, geht es nicht.
Absolut.
So,
ne? Also es gibt auch ein paar Witze, die finde ich, also die finde ich wirklich witzig. Aber die, da muss ich auch sehr lachen. Und ich weiß, welche Witze ich vielleicht einfach nur meiner Freundin erzähle. Ja. Oder bei uns mal so am Tisch. Ne?
Ist dir jeden Tag nach einem Witz?
Nee, ist mir nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich mit einem Team zusammenarbeite, die das genau auch wissen. Weil auch ich habe natürlich Stress, ne? Also ich erstens habe ich 2 Kinder, ich habe einen schwerkranken Vater, den pflege ich auch, also der ist Pflegegrad 5, also das ist richtig Action. Und auch ich habe Probleme und habe manchmal einfach keinen Bock. Aber was schon passiert ist, ich hatte keinen Bock, einen Witz zu erzählen. Und dann, wir haben ein sehr offenes Haus, unsere Nachbarn sind auch unsere Freunde, wir haben so eine Wendeltreppe und das ist eigentlich wie im Robinson-Club, ständig steht da einer, hat irgendwas in der Hand und was zum Trinken meistens und sagt, ey komm und dann lass mal reden. Und dann auf einmal kriege ich gute Laune. Und dann denke ich mir, boah, jetzt erzähle ich einen Witz. Und das ist ja immer sehr spontan. Ich drücke denen einfach ein Handy in die Hand. Ich weiß, dass die das gerne machen. Wenn nicht, würden sie es sagen. Und dann nehme ich es auf. Und oft habe ich mir auch selber gute Laune dadurch verschafft, weil ich einen Witz erzählt habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber es gibt auch Momente, zum Beispiel letzte Woche, da habe ich einfach keine Lust. Da mache ich das nicht. Wir haben ja auch sehr viel zu tun gerade mit dem Proben. Mhm. Ich muss ja konzentriert sein. Ich muss ein Programm auch irgendwie auswendig lernen. Und da habe ich manchmal einfach keinen Bock. Und dann lasse ich es auch. Und mir ist da auch überhaupt niemand sauer. Und zum Glück ist mein Team nicht so, dass die sagen, Follower, 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 du verlierst deine Follower. Dann denke ich mir mal, ja, mein Gott, wir haben doch auch genug. Also mal ehrlich jetzt. Man macht das ja jetzt auch nicht nur deswegen. Und das ist vielleicht nochmal der Unterschied zum reinen Influencertum. Ich habe ja einen Job. Mit dem bin ich auch sehr glücklich. Ich bin Moderatorin bei einem coolen Fernsehsender und ich mache moderiere eine tolle Sendung, die kommt jeden Tag. Und ich bin gesund. Ich habe 2 tolle Kinder und ich habe tolle Freunde, mit denen zusammen ich das jetzt erlebe. Und da kann man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey, Instagram, Facebook, TikTok, alles schön und gut, aber das soll ja auch noch Spaß machen irgendwo und nicht zum Problem werden.
Und das wirklich wahre Leben soll ja auch stattfinden und den Eindruck habe ich eben schon, dass du eben nicht so ein Witzeerzähler-Haiopai bist, sondern dass du wirklich ja so eine Lebenstüchtigkeit und auch so eine Tiefe hast. Eben wenn du von deinen beiden Kindern sprichst, da ist auch wirklich auch Highlife in Tüten. 4 und 6 sind die, glaube ich.
Genau.
Wie ist denn das mit Kindern in Hamburg, in Ottensen?
Ach, das ist schön. Das ist wirklich schön. Mhm. Also ich war als Single in Berlin Staatsfeind Nummer 1 in Prenzlauer Berg. Ich hatte einen Hund. Und hier ist es, habe ich das Gefühl, völlig egal, ob du Kinder hast oder ob du keine Kinder hast. Oder in Hamburg generell, da wird nicht so, oh, ich weiß es nicht, vielleicht erzähle ich auch Quatsch, weil ich da in so einer Bubble bin. Also mich lassen halt so die Leute in Ruhe. Mit so Ratschlägen und so. Ich finde, niemand ist so übergriffig und sagt, wenn du dann auf dem Spielplatz bist, echt, ja? Ist da nicht ein bisschen viel? Sollte es nicht lieber eine Reiswaffel sein?
Wirklich, das sagen Leute an anderen Orten?
Ich höre ständig davon.
Oh, das
also, so von Vergleichen, so Mütter und die sich dann so Dinge sagen. Und hier also hier sind alle irgendwie relativ relaxed.
Du hast erzählt, dass du deinen Vater nach einem Schlaganfall auch pflegst. Wie viel Zeit nimmt das denn sozusagen in deinem Leben in Anspruch? Du machst hier wirklich einen sehr lebensbejahenden, freundlichen, lachenden, fröhlichen Eindruck. Aber das ist ja nochmal ein Schwergewicht sozusagen in der Statik des Lebens.
Absolut. Also das Ding ist ja, mein Vater ist ja, eigentlich hat er das ja nicht selber entschieden, hier nach Hamburg zu ziehen, sondern es war klar, nach der Reha, der kann nicht mehr alleine leben. Und mein Mann war sofort klar, dass ich nicht ohne meinen Vater leben kann. Zumindest nicht so, dass wenn der irgendwo super krank ist, ich dann nicht irgendwie die Hand drauf habe. Also war relativ schnell klar, mein Vater muss gepflegt werden, wie machen wir das in Hamburg? Und ich hatte noch keine Kinder. Und er zog mit bei uns ein und das war eigentlich ein Riesenspaß. Das klingt jetzt total verwirrend, weil es natürlich total schwierig ist und Aua macht und traurig ist und ich ihn sehr vermisse. Er kann nicht mehr reden, er ist halbseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl und jetzt gerade geht demenzvolle Kanne los. Aber es war sehr erdend zu spüren, dass das, was ich mache, auch beim Fernsehen, habe ich mir zumindest immer gesagt, braucht niemand. Bis dann mal einer meinte, meinst du nicht, dass mal jemand macht einen Fernseher an und freut sich, dass du kommst? Ich sage, doch, naja, siehste, da haben wir es wieder. Ne? Also, dass ich denke, was mache ich hier eigentlich? Dass ein Schreiner macht einen Tisch und der lebt über 100 Jahre, wenn es jetzt nicht gerade Pressspan ist. Oder ein Stuhl, du hast was davon. Aber was mache ich eigentlich? Und da habe ich gemerkt, zum ersten Mal, dass durch die Pflege meines Vaters wirklich was da war, was ein Mensch brauchte.
Mhm.
Und da habe ich auch den Pflegeberuf nochmal völlig neu für mich kennengelernt. Da liegen Tränen und Lachen so nah beieinander. Also es gab Momente, mein Vater hat ja versucht zu sprechen, ne? Und dann guckt er mich an und sagt zum ersten Mal, also sehr jetzt nicht so klar, ich weiß nicht, wer du bist. Und in dem Moment willst du natürlich zusammenrutschen und weinen. Aber du sagst, Mensch, ich bin Fine, deine Tochter. Kein Ding, ich schreibe mir das hier auch so oben drauf, mach doch nichts und so. Und das sagt er, während er auf dem Klo sitzt und ich sitze vor ihm und freue mich eigentlich, dass wir einen Katheter mal rausgezogen haben und das jetzt mal probieren ohne Katheter mit Pinkeln. Ne? Und dann gehe ich so aus dem Bad raus und setze mich kurz hin, damit er seine Ruhe hat und fange natürlich völlig an zu heulen, weil mein Vater mich nicht mehr erkannt hat, aber offensichtlich keine Angst hatte, weil er mit einem Menschen zu tun hat, der irgendwie lieb zu ihm ist. Mhm. So. Und dann hat er aber auch gemerkt, dass mich das berührt hat und ich glaube deswegen, wenn er manchmal Probleme hat, einzuordnen, wo er ist oder wer wir sind, sagt das nicht mehr, bis er sich selber dran erinnert. Oder ich sehe es ihm an und sage, no, weiß gerade nicht, wo du bist, wa? Und dann erkläre ich es ihm nochmal. Aber diese Fähigkeit, sag ich mal, aus so richtig schlimmem Zeug sich immer wieder rauszuholen, die entstand ja schon vorher, als er im Krankenhaus war, auf der Intensivstation, als es hieß, er schafft es nicht oder noch weiter vorher, als meine Mutter starb, die ist auf Dienstreise verstorben, 56 ad hoc. Mhm. Und du denkst halt so, hä, was ist denn jetzt los? Dein ganzes Leben ändert sich. Und 2 Jahre danach ist das mit meinem Vater passiert. Das ist sicher nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und du merkst halt, okay, was mache ich denn jetzt? Schmeiße ich jetzt hin oder mache ich jetzt irgendwie weiter? Und meine Art war immer, das Bild nutze ich oft, das Leben mit einem großen Löffel essen zu wollen und nach vorne zu blicken und mich nicht fallen zu lassen. Ich weiß aber, dass man da selber irgendwie so sein muss. Also da muss man, das muss man mitgekriegt haben oder man muss es selber fühlen. Nicht alle sind damit ausgestattet, jeden Tag positiv durchs Leben zu gehen. Mhm. Und nicht zuletzt sind auch die sozialen Umstände, die wir im Land haben, daran schuld. Ich hatte das Glück, wohlbehütet in einer Familie groß zu werden, wo beide Einkommen hatten. Gut, später krachte das auch bei uns ordentlich rein, aber da war ich schon aus dem Haus und hatte mein eigenes Einkommen. Aber mir ging's gut. Ja, und ich glaube, deswegen war ich im Kopf auch immer schon gut gelaunt. Und diesen Humor habe ich sehr in der Pflege meines Vaters genutzt, um nicht nach hinten überzufallen irgendwie.
Man hat es gerade gehört, wenn du mit deinem Vater sprichst, dann rutschst du auch besonders in diesen Dialekt, ne?
Ja, ich liebe Hallisch. Okay. ich muss nur an Halle vorbeifahren. Eigentlich muss ich nur an Hallornkugeln denken, da geht's schon los. Ich liebe meinen Dialekt. Ich finde ihn großartig. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist in den Medien auch gar nicht mehr so schlimm. Also viele denken natürlich, wenn ich meine Show oder meine Sendung moderiere, ich komme aus Berlin. Und das denken viele, dass ich in Berlin wohne. Ich habe da ja auch 13 Jahre in Pankow gelebt. In Halle ist es gar nicht dem Berliner Dialekt so fremd. Wir icken nicht. Mhm. Und wir haben so ein schönes SCH. Mhm. Schön. Wir sagen auch Scheiße, sagen wir mit Leidenschaft.
Aha.
Wenn was Scheiße ist, dann sagen wir nicht, das ist was Scheiße. Wir sagen das mit Leidenschaft.
Okay. Du bist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Freundin der Delikatessen aus Mitteldeutschland. Also nicht wie Ulrike Jokel gehst du nachts an den Kühlschrank und holst dir eine Schokolade mit Erdbeergeschmack, sondern etwas anderes.
Ja. Na? Also viele finden das richtig eklig, aber was ich wirklich gerne mache, ist, in der Nacht gehe ich an den Kühlschrank und zutsche an der Tomatenmarktube. Oder ich mache mir eine schöne Scheibe Käse, mache Tomatenmark drauf, roll die zusammen und esse die. Oder was ich auch mache, ist den Bautzener Senftopf auf, mit dem Löffel rein. Und auch, was ich auch sehr mag, ist so diese scharfe Sambal-Paste, mit dem Löffel so auf den Käse und zack.
Das habe ich jetzt nicht dabei, aber ich habe etwas vorbereitet.
Oh, das ist doch der Bautzner Senf. Oh. Boah, in zwei Geschmacksrichtungen.
In zwei Geschmacksrichtungen machen wir jetzt eine Senfverkostung.
Nein.
Senfverkostung. Du darfst mal aussuchen, was du probieren möchtest. Du kannst beide probieren.
Ich kenne ja den.
Mittelscharf kennst du und den kennst du nicht.
Den kenne ich nicht. Ich nehme mal das Original.
Und den löffelst du dann einfach so weg, ja?
Ja. Musst aber umrühren, weil oben ist immer so ein bisschen Wasser.
Ach so.
Okay. Guck mal, wenn mich jetzt zum Beispiel diese Marke fragen würde, niemand könnte Bautzner Senf besser präsentieren als ich. Ohne Scheiß. Ich habe schon den Spot im Kopf.
Also, nachts, hast du schon?
Nachts am Kühlschrank löffle ich das direkt raus.
Okay.
Du bist schon soweit.
Mhm. Und? Boah. Ist das so?
Ist doch geil.
Ja, es ist ein Senf, sag ich mal. Ne?
Genau.
Ja, ich finde Senf auch. Können wir mal tauschen? Ah, den kennst du ja auch. Mhm. Genau. Also jetzt habe ich dich ein bisschen glücklich gemacht, glaube ich. Ne?
Genau. Finde super.
Mit ein bisschen Senf.
Wunderbar. Ja. Genau. Findest du nicht auch, dass die Bautzner Senffarbe, die ist ja nicht so fröhlich. Die sieht ja schon so ein bisschen...
Also sie ist etwas dunkler als...
So ein bisschen, also sie sieht nicht nett aus. Aber ich finde, Bautzner Senf ist einfach... Und das Geilste ist, und den hatten wir immer, gibt ja richtige Eimer davon.
Mhm. Abseits vom, vom jetzt.
Ich esse das wie ein Joghurt.
Das wir wie ein Joghurt, unglaublich.
Mach jetzt zu. Darf ich den mitnehmen?
Ja, klar.
Darf ich den pikant süßen nehmen?
Ja, sehr klar.
Ach. Damit hast du mich jetzt echt ein bisschen glücklich gemacht.
Das ist so einfach. Wie viel Halle und wie viel, du bist ja in der DDR nicht aufgewachsen, nicht richtig, aber du hast es als Kind ja noch mitbekommen. Wie viel hast du da noch in dir drin?
Naja, schon. Hier das, ich nenne es ja immer kollektives Kacken. Mhm. Warum? Wir wurden damals alle in Reihe und Glied auf so einen Topf gesetzt und wenn du dein Geschäft erledigen konntest, dann wurdest du gelobt und wenn nicht, hast du natürlich versucht, beim nächsten Mal das auch zu können. Und das hatte zur Folge, dass wir recht schnell sauber waren. Mhm. Also keine Windeln brauchten, weil wir alle auf den Topf gegangen sind. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, wie ich da auf dem Topf saß. Wir saßen da ja lang. So. Und diese Sauberkeitserziehung habe ich jetzt immer noch mal ein bisschen rausgeholt, als ich dann selber Kinder hatte, weil ich mich natürlich fragte, wie lange geht das jetzt eigentlich, dass die denn die Windeln machen? Mhm. So, ich war darauf ja gar nicht so eingestellt, dass es jetzt ewig dauert, weil ich war ja auch schnell fertig. Da weiß ich noch relativ viel von der Kita-Zeit, so Schallplatten, die wir hatten, die ich tatsächlich auch noch habe und jetzt wieder rausgekramt habe, weil ich mir jetzt wieder einen Schallplattenspieler geholt habe. Ich weiß von Westpaketen, die ankamen. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen angegeben habe, weil wir Westverwandtschaft hatten. Mit Haribo-Papier, das mit in der Kita war, da gab es auch Ärger oder glatt gestrichenem Überraschungseierpapier, da konntest du schon mal mit angeben in der Kita. Da gab es auch Stress. Wenn du es gemacht hast, dann wurden auch deine Eltern direkt bestellt und dann gab es neben dem Eintrag, fand ich immer sehr witzig, ihre Tochter hat gelacht.
Als negative Bemerkung.
Also, ja, naja.
Tochter hat gelacht. Ja. Also das dir sozusagen, das ist ja fast eine Auszeichnung dann. Genau. Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast und die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, hier in dieser Stadt noch mehr die Leute zu ehren und zu würdigen, die sich unentgeltlich, also freiwillig um andere Menschen kümmern. Ob das jetzt Obdachlose sind, ob das Flüchtlinge sind oder ob das auch, wie in meinem Falle, deswegen habe ich auch Kontakt dazu, mein Vater hatte nochmal Krebs vor eineinhalb Jahren, sah so aus, als ob er stirbt. Und er hatte plötzlich nicht das Recht, aber er hatte die Möglichkeit, dass jemand zu ihm kommt auf freiwilliger Basis und ein Freund für ihn wird, damit er mal nicht nur mich sieht und nicht nur seinen Pfleger und nicht nur mit seiner Krankheit beschäftigt ist. Da kam ein Mann jeden Freitag und der spielte mit ihm, Mensch, ärgere ich nicht. Oder hat einfach nur mit ihm gequatscht. Und das war quasi jemand, der das einfach so tut, ohne etwas dafür zu verlangen. Und was man machen kann, das wird doch schon gemacht, ist zum Beispiel das kulturelle Angebote.
Also Ehrenamt stärken, würdigen.
Das fände ich super, weil auch ich glaube, dass Menschen, die obdachlos sind, die verzweifelt sind, die draußen auf der Straße hängen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen in Miseren geraten sind, sollte man auf jeden Fall natürlich nicht verbannen, dass man sagt, wir bauen jetzt mal hier am Rande der Stadt, bauen wir jetzt mal ein paar Häuser und da packen wir die alle hin. Weil dann vergessen wir die da und das ist ja Quatsch. Mhm. Aber ich glaube auch, eine Polizei kann da nicht viel machen, wenn die dann da steht und sagt, ne, was haben wir denn heute wieder falsch gemacht? Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, man braucht Menschen, die einfühlsam sind und denen man zuhört. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Menschen, die es auf Ehrenamt machen, dass man denen gerne zuhört und dass sie das irgendwie richtig machen. Das finde ich total krass, weil die haben den Draht zu anderen Menschen, denen es nicht gut geht. Das würde ich zum Beispiel gerne
das ist ja schon
noch
mal,
mehr.
Das ist schon eine Menge, finde ich. Ja, und was wichtig ist auch. Ja. Wo denkst du mehr, Hamburg geht nicht?
Am Hafen.
Ja,
ist so. Ne? Der Blick zur Elfie, sind wir mal ehrlich, jedes Mal, egal ob der Nebel davor ist, ob die Sonne scheint oder sonst was, ich finde es großartig. Elbphilharmonie, Ast rein. Und also der Hafen ist für mich, finde ich das immer super, auch das Gewusel da, was da alles so geht, die riesen Schiffe. Wir haben ja jetzt auch, wir fahren gerne mal aufs Land, ins Wendland. Ich habe da so ein kleines Holzhaus und dann fahren wir natürlich über die Elbbrücken und dann, ach, das ist großartig.
Wenn man hin und wenn man wieder zurückkommt auch. Ja, so ein richtig schönes Hamburg-Gefühl auf den Elbbrücken. Das kenne ich auch. Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nicht gemacht hast?
Durch die Herbertstraße gehen.
Stimmt, das darfst du nicht. Nee. Also jedenfalls nicht so. Also.
Nee, aber naja, auf jeden Fall freue ich mich natürlich, habe ich ja bisher noch nicht gemacht, dass ich eine eigene Show in Hamburg haben darf, in der Markthalle.
21.04.
Genau. Was ich sehr oft mache, ich bin ein großer Fan von den Barkassen. Ich setze mich da einfach wirklich immer mal drauf und fahre eine Runde. Oder ich fahre mit der Fähre. Mhm. Ich fahre auch oft ins alte Land oder ich fahre einfach nur eine Runde auf der Elbe. Ja,
mit der 62 Finkenwerder, Bus ist man schon unterm Apfelbaum. Hammer.
Genau. Ja. Da kann man auch super picknicken übrigens. Mhm. Gibt's Leute, die bieten das richtig an, zu picknicken im alten Land. Es ist jedenfalls so, dass das, was ich irgendwie gerne mal in Hamburg machen möchte, das mache ich auch. Mhm. Also habe ich da bis jetzt noch nichts aufgeschoben. Mhm.
Du hast jetzt neuerdings eine 4 vorm Komma. Also bist du.
Hast du, wem ich nachgedacht habe?
Ja, okay. Genau. Ja. Also blutjung. Aber war das für dich so eine Schallmauer?
Total.
Ja.
Ja.
Aber warum?
Keine Ahnung. Also ich frage mich auch, ich stehe morgens auf und es tut weh. Klingt erstmal pessimistisch, aber das gibt's doch sonst nicht. Also entweder habe ich gerade auch viel Stress, ja, aber ich habe auch viel im letzten Jahr mit meinen Freunden darüber gesprochen und eine meiner besten Freundinnen ist vor einer Woche 40 geworden. Mhm. Und da sagt sie, boah, Kalzen, ging das dir auch so? Ich sagte, na, was meinst du? Ja, irgendwie ist das komisch. Die sagt so, ja, das ist, also was sich ändert ist halt, dass man plötzlich denkt, wo sind denn die Jahre hin, wo ich gesagt habe, Ü30-Party, da gehe ich noch lange nicht hin. Weil jetzt wäre ich ja da schon nicht mehr eingeladen bei Ü30. Und jetzt ist man da ganz schnell, wenn man 20 wird, ey, nochmal 20, dann bist du 40, immer noch geil. Dann bist du 30, nochmal 30, bist du 60. Jetzt sagst du 40, nochmal 40, bist du 80. Naja, da siehst du schon einige, auch in meiner Familie, sind ja nicht mal 80 geworden. Mhm. Also man macht sich schon mehr Gedanken über die Vergänglichkeit, ne? Dass das alles hier irgendwann mal vorbei ist. Und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich möchte nicht, dass das vorbei ist. Wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass es ewig so weitergeht.
Naja. Ja.
Also klar kann man sagen, willst du es wirklich sehen, was hier alles noch abgeht und wo unsere Welt hingeht und das und jenes. Aber ich versuche immer so auch sehr oft in den Metern vor meiner Haustür zu gucken, was ich da so erlebe. Und das finde ich eigentlich echt cool. Und ich habe keine Lust, dass irgendwann mal vorbei ist. Mhm. Ich sehe mich steinalt mit Freundinnen in einer WG leben. An jedem Finger so einen hässlichen Goldring, rot lackiert. Oder mal so eine Kreuzfahrt. Ich habe richtig Lust, dass das hier so lange wie möglich geht.
Das war wunderbar, Serafina Kalze. Jetzt fetzt. Ne? Jetzt fetzt.
Ist nicht einfach, ne?
Sehr viele TZs. Jetzt fetzt live am 21. April in der Markthalle und bei Insta ohnehin ein Star. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Mary Rose, mit Jens Wawritschek, mit Ingo Zamperoni, mit Ditsche und zum Nachhören gibt's in der ARD Audiothek und in unserer NDR Hamburg App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und es waren schon viele tolle Menschen da. Ingo Zamperoni, Thorsten Sträter, Sandra Maischberger, Cordula Stratmann, Maren Kräumann, Oliver Kalkofe, Natalie Amiri, Sascha Lobo. Und wir haben den Podcast Bosettis Woche genannt, weil darin Sarah Bosetti alle zwei Wochen die Woche bespricht. Verrückt, ich weiß, diese Kreativität. Auf dem Niveau spielt sich das dann auch inhaltlich ab. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.